dann kriegt die ein gleichgeschlechtliches Kind und muss im Prinzip in ihr eigenes Schicksal gucken.
In ihr eigenes Schicksal gucken.
Und ganz viele, die schwer traumatisiert, also das ist auch wieder nett, ne? Also es gibt ganz viele Leute, die schwer traumatisiert sind, die es hinkriegen. Aber es gibt auch viele, die können dann ein Kind nicht nehmen. Weil in dem Blick in das Kind müssen sie im Prinzip an ihrem Trauma vorbei.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Episode im März 2026 wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem wohligen, an einem sicheren und an einem muckeligen Ort seid. Wir sprechen in dieser Folge einmal mehr über das Thema Trauma. Wir sprechen vor allem über die Wunden und Verletzungen, die keiner sieht. Also nicht über die Narben, die optischen oder die blauen Flecken, sondern die tiefen Wunden, die in unserer Seele immer noch in der Gegenwart wirken. Mein Gast ist das zweite Mal bei Get Happy und nachdem wir uns beim ersten Mal im digitalen Raum begegnet sind, freue ich mich umso mehr, dass er heute im analogen Raum mein Gast ist. Ich schätze seine Arbeit sehr. Er liefert einen Wahnsinns-Content auf Instagram. Er hat seinen ersten Spiegel-Bestseller bereits in der Tasche und jetzt im März erscheint sein zweites Buch. Es trägt den Titel So verletzt und ich freue mich ganz besonders, dass er mein Gast ist. Er ist Psychotherapeut und Traumatherapeut. Herzlich willkommen, lieber Philipp Ruhland.
Danke, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank, ich freue mich. Dass es jetzt hier analog so klappt.
Ja, dass wir uns im richtigen Raum begegnen. Haben wir ja so ein bisschen schon so ausgemacht letztes Jahr, als wir uns kennengelernt haben.
Ja, gute Idee auch, ne?
Sehr. Wie geht's dir?
Gut. Also ich bin total froh, dass ich hier sein darf. Bisschen nervös jetzt gerade, weil jetzt die Buchpromo losgeht und ich ja nebenbei immer noch Psychotherapeut bin, also ganz normalen Praxisbetrieb habe. Und aber freue mich total. Also auch so schön hier zu sein, ein bisschen über Trauma zu reden. Bin mal gespannt, wo uns die Reise heute hinführt.
Ja, das ist immer so verrückt. Menschen, die sich jetzt nicht wie du und ich so in der Tiefe und so viel mit Trauma beschäftigt haben, die glauben immer, dass es dann immer nur so ganz, ganz, ganz schwer ist, aber mein Herz wird immer ganz weit, wenn ich sprechen darf mit jemandem, der das in der Tiefe verstanden hat und auch die Intelligenz und die Schönheit erkennt, die in dieser Biografie sich häufig verbirgt, die wir meistens gar nicht so sehen auf den ersten Blick. Wir sehen immer nur den Schmerz, aber wir sehen oft nicht, was daraus entstehen kann, oder?
Ja, also oft ist es ja wirklich auch so, dass es so eine transformative Kraft gibt. Mhm. Also das klingt immer so ein bisschen so ganz spirituell, aber tatsächlich ist das ja so, Trauma heilen heißt ja so ein bisschen die Melodie seines Lebens zu dechiffrieren. Also man kommt ja irgendwann in den 20ern an, denkt zwar alles gut, bei anderen war es auch so, oder man macht sich gar keine großen Gedanken drüber und hat dann irgendwann Symptome oder merkt, dass irgendwas nicht klappt, die Beziehungen. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, also so, was Herr Jalom auch so wie einen Weckruf nennt, wo es dann irgendwann nicht mehr weitergeht. Und dann macht man sich auf die Suche, fängt an, sich Therapeuten zu suchen, Wege zu suchen, geht mal einen falschen Weg, geht einen richtigen Weg, lernt Leute kennen, die einen bewegen, lernt Leute kennen, die einen nicht so bewegen. Und irgendwann merkt man so, dass trotz des ganzen Schweren, was man dann auch aufdeckt, auch viel Gutes bei rauskommt. Gute Begegnungen, auch so wie wir uns verstanden haben, ne? Also wir waren direkt auf einem Nenner, obwohl wir uns gar nicht gekannt haben. Also man verspricht dann die gleiche Sprache, trifft auf die gleichen Leute und das ist so, finde ich, so eine Gnade. Und das ist auch so eine Frage, das fängt mich auch immer wieder ein, dieses Thema. Kurz bevor mein Buch rausgekommen ist, habe ich mit der Amy, die hat auch eine Insta-Seite, in einem Kaffee gesessen und wir haben uns das erste Mal kennengelernt und die kannte meine Biografie auch so ein bisschen. Die hat mich gefragt, würdest du eigentlich was anders machen an deiner Biografie oder würdest du dir irgendwas wegwünschen? Und da habe ich mir auch oft überlegt, ja, würdest du das ganze Schlimme dir so wegwünschen? Aber da war ich auch schon immer in dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, also das war für mich ja auch, hat mich auf den Weg gebracht. Also ich kann das heute gar nicht mehr sagen. Also ich glaube, wenn man so drin ist, denkt man, ja, das hätte man mir ersparen können oder so. Aber wenn die Dinge gelöst sind, also wenn man so schöpferisch transformiert, dann wird es sehr bereichernd. Ne? Also das ist natürlich keine generelle Regel. Ne? Also
Aber eine schöne Beobachtung.
Eine Beobachtung. Also ich bin immer so ein bisschen dagegen, auch so in der spirituellen Szene. Man soll dankbar sein, was einem alles auf die Schultern gelegt wird. Da bin ich mit Sicherheit nicht. Also ich bin froh um jedes Kind, das in Sicherheit, Frieden, Heimeligkeit und Geborgenheit groß wird. Aber man kann aus dem Blatt, auch wenn es ein schlechtes Blatt ist, das mal in die Hand gedrückt wird, ein ganz gutes Spiel machen meistens. Das meine ich eher damit.
Ich lade ja gerne Menschen ein, die in meiner Bubble sind und mich eigentlich nur in meiner Weltansicht bestätigen. Aber das möchte ich auch zu 100% unterschreiben. Ich würde auch nie sagen, ich bin dankbar für das, was mir als Kind passiert ist. Ich wünschte, es wäre anders gewesen. Und dennoch finde ich es, bin ich froh und stolz und tatsächlich da dankbar, dass ich die Kapazitäten hatte, diesen Weg zu gehen. Also die Möglichkeit und den Mut auch hatte, mir das anzuschauen. Mhm. Aber ich muss sagen, mir stellen sich auch die Nackenhaare auf bei, du solltest dankbar sein. Mhm. Und ganz, ganz schlimmer Satz für mich ist auch, dass seine Seele sich das ausgesucht hat. Da möchte ich auch mal kurz ausflippen für einen kleinen Moment.
Ja, den habe ich auch schon öfters gehört und der befremdet mich so.
Ja,
also
mich
das
auch.
Ist so als hätte man eine Wahlmöglichkeit, ne? Also das sehe ich überhaupt nicht so. Also das hat sich keiner ausgesucht. Also keiner bittet darum, keine Seele, glaube ich, bittet darum irgendwo. Also wer weiß das auch?
Genau.
Wer weiß das auch? Aber also es geht viel mehr in so einen Lebenspragmatismus, dass man sagt, naja, ich habe dieses Blatt gespielt gekriegt und ich habe vielleicht das Glück, auch noch gewisse Ressourcen mitgekriegt zu haben und was draus zu machen. Aber das jetzt als große Schicksal, also dass das Schicksal mir das gegeben hat oder das sehe ich nicht so.
Nee, sehe ich auch nicht.
Also das ist so eine spirituelle Verkleidung. Mhm. Ja, weil das wird auch so ein bisschen den Ernst der Lage verkennen.
Ja, und zynisch, finde ich, ist es auch tatsächlich.
Ja. Also das ist nee.
Gehe ich auch nicht mit.
Aber ich weiß auch gar nicht, warum, ja, das ist einfach so, also ne, da, man sucht sich ja keine Gewalt aus oder man wird als Kind vorbestimmt. Also das ist ja immer ein Kind, das egal in welchen Verhältnissen groß wird, sei es jetzt total geprägt von psychischer Gewalt oder physischer Gewalt oder einfach nur schwerkranke Eltern, die oder einfach total wehrlose, hilflose Eltern dem Leben gegenüber. Das sucht man sich ja nicht aus. Man kann froh sein, wenn man irgendwann die richtigen Schlüsse draus zieht, aber nicht danke, dass ich es gehabt habe. Weil ihm das auch so ein bisschen den Groll nimmt. Man darf ja auch mal wütend sein über das, was einem widerfahren ist.
Ja, unbedingt. Also wütend und man darf es betrauern und ich finde, es muss auch betrauert werden.
Ja.
Also ich finde, zumindest war es auf meiner Reise ein ganz essentieller Punkt und auch eine ganz wichtige Phase, wo als so dieses Erkennen, also als so Verstand zu begreifen, zueinander fand und ich auch so mal auf einer körperlichen Ebene begriffen habe, was mir eigentlich als Kind alles widerfahren ist, dann ist finde ich es auch absolut essentiell, die eigene Geschichte zu betrauern, um sie dann auch gehen zu lassen, mehr und mehr. Aber ich finde, man muss sie auch betrauern.
Betrauern, wütend sein. Weil ich finde auch gerade in dem Prozess, sich drüber aufzuregen und dann so verklären, manchmal wird man ja dann so, der hat's ja so und so gut gehabt und ich hab's nicht gehabt oder so. Da liegt ja auch eine Zielorientierung drin. Also immer
meinst
wenn ich
du das?
Naja, also wenn ich irgendwo in einem Umfeld groß werde, wo es mir nicht gut gegangen ist, ne, und mir irgendwas angetan worden ist, dann hat man ja auch die Wut oft, also ganz menschlich, wenn man andere sieht, denen das nicht widerfahren ist. Aber aus dieser Wut, ne, zu sagen, naja gut, ich habe so schwere Startbedingungen gehabt, das war so schwer, kann man ja auch eine Zielorientierung entwickeln. Ich habe es nicht gehabt, aber ich hätte das gerne in meinem Leben. Also ich hätte gerne mehr Sicherheit, mehr positive Zuwendung, mehr Freundlichkeit, mehr Gleichgesinntheit, weniger stumpf, so. Mhm. Ne?
Mhm. Schöne Ausrede.
Aber man darf halt nicht in der Wut verharren auch, weil dann wird's Verbitterung, ne?
Mhm. Ja. Psychische Gewalt ist genau das Stichwort für dein neues Buch So verletzt, die zerstörerische Kraft psychischer Gewalt und emotionaler Verletzungen und wie du wieder heilst. Ich habe mich schon auf den ersten Seiten auch sehr an meine Geschichte erinnert gefühlt, weil ich noch weiß, wie ich oft zu Menschen gesagt habe, ja, aber ich bin ja nicht geschlagen worden. Oder ich bin ja nicht sexuell missbraucht worden. Und das war für mich ein sehr langer und sehr herausfordernder Prozess, anzuerkennen, dass es trotzdem schlimm war. Also ich habe da auch in meinem Buch drüber geschrieben, ich saß 6 Jahre in Traumatherapie und war sicher, ich nehme jemandem anders den Therapieplatz weg, weil ich bin ja nicht geschlagen worden. Und ich merke bis heute, und ich möchte das kurz aussprechen, einfach auch, um es anzuerkennen, ich merke bis heute, dass wenn ich dann so in einem Buch lese wie in deinem, dass diese internalisierte Stimme immer noch da ist, die sagt, naja, Gewalt. Kennst du das?
Ah ja, klar. Also bei meinen Patienten kenne ich das klar, dass es immer eine Rangliste gibt. Habe ich überhaupt ein Recht, so krank zu sein? Habe ich ein Recht, das so zu empfinden? Und das kenne ich auch von mir. Also als ich das Buch geschrieben habe, habe ich gedacht, jo, ist halt ein Buch. Und dann sind viele Patienten angekommen und haben gesagt, krass, was du alles erlebt hast. Und ich habe so gedacht, ja, war doch irgendwo normal. Also so wild war es jetzt auch nicht. Mhm. Ne? Aber das ist immer, dass die Menschen denken, nur ab einem gewissen, das Leid müsste so aussehen, um zu schaden. Also ne, das ist so eine unnötige Überquantifizierung. Also ich muss jetzt hier wirklich das Fegefeuer erlebt haben, um gelitten zu haben. Das stimmt oft auch gar nicht. Also es gibt plakative Akte, die sind ganz fürchterlich, aber es gibt auch so ein subtil bösartiges Klima, das über Jahre durch sich eine ganze Familie zieht, das von so einem Sadismus, einer Gemeinheit getragen ist, wo die Leute auch seelisch völlig zugrunde gehen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch die viel schlimmere Wunde, weil einen Körper kannst du verletzen. Der hat dann eine Narbe, eine Wunde, ist aufgeplatzt, muss genäht werden oder ein Knochenbruch. Aber die Seele kann man ja in ganz vielen Varianten attackieren. Ne? Also du kannst die Seele ja ganz viel malträtieren, durch Nichtachtung, durch Beschämung, durch Gleichgültigkeit, einsperren, aussperren, wegsperren, was weiß ich alles, wo der Akt einfach auf die Grausamkeit und Zermürbung des seelischen Gleichgewichts liegt. Und das ist schon, also die Seele kann man viel mehr treffen eigentlich.
Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich versucht habe, in meinen 20ern oder so, also ich wusste zumindest schon relativ früh auf einem bewussten Level, dass das, was mir als Kind passiert war, nicht normal gewesen war. So, das war. Und trotzdem hatte ich wenige korrektive Erfahrungen. Also ich meine, wir kennen ja immer nur das Normal, in dem wir aufwachsen.
Genau.
So. Und ich habe aber auch auf die Erfahrung gemacht, dass mir das auch immer wieder gespiegelt wurde, so nach dem Motto, ja, aber du bist ja nicht geschlagen worden. Weißt du, ich meine? Und ja. dieses es ist ja fast eine Form von Gaslighting, was da stattfindet, gesellschaftlich, aber auch was unsere Begegnung mit uns selber betrifft. Mal ganz klar, du als Psychotherapeut und Traumatherapeut, deine Definition von psychischer Gewalt. Was fällt alles unter psychische Gewalt?
Also psychische Gewalt ist eigentlich meiner Meinung nach, ich mache jetzt hier mal einfach einen Schuss direkt aus dem Gürtel, ist alles, was irgendwie vorsätzlich darauf abzielt, oder zumindest grob fahrlässig, den anderen eine seelische Verletzung zuzufügen. Na, also eine seelische Verletzung.
Und das kann von verbaler Gewalt über Entwertung.
Das kann von verbaler Gewalt, übler Nachrede, Bedrohung, Beschämung, Gaslighting, Manipulation, Grausamkeit, auch gewisse Formen von Parentifizierung. Also ich habe auch so Unterlassenstatbestände mal qualifiziert, emotionale Vernachlässigung, wo man jemand wirklich gar keine Nahrung gibt oder so. Das alles mal quantifiziert, wo Kinder seelisch Schaden dran nehmen und Erwachsene auch. Und ich habe mich da ein bisschen auch so an meiner Ausbildung als Jurist so ein bisschen orientiert. Also tatsächlich, dass ich auch mal das so ein bisschen angegangen bin, wie, was ist denn eigentlich so alles strafbar? Ich habe jetzt natürlich nicht ein grundlagenphilosophisches Werk geschrieben, wo ich die ganze Herleitung unterlassen, tun, was ist strafbar, was ist nicht strafbar gemacht habe. Aber so alles, was ich aus meiner Praxis kenne, an Fallgruppen, an Kasuistik, was Leute wirklich schwer krank macht. Und ich habe viele Leute, die wie du keinen einzigen Schlag abgekriegt haben und die nie sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, die furchtbares Leid haben. Ne? Also das ist so. Und du musst auch immer aufpassen bei dem Thema, wenn du irgendwas, also postest zu dem Thema, wenn du sagst, ja, psychische Gewalt ist auch schlimm, dann postet direkt der Nächste drunter und sagt, aber ich habe sexualisierte Gewalt erlebt und das ist viel schlimmer. Leid ist nicht quantifizierbar auch.
Das ist so eine wichtige Aussage.
Leid ist nicht quantifizierbar.
Ja.
Soll ich ein Kind, jetzt einem Jugendlichen, sagen wir mal, ein Mädchen von 15, das aus einem leistungsorientierten Elternhaus kommt, aber eigentlich sonst alles in Ordnung ist, wo ein bisschen Leistung überbewertet wird, die panische Angst vor einer Klassenarbeit hab, und die käme zu mir als Psychotherapeut, soll ich deren Leid weniger ernst nehmen, als das Leid von jemand, der ein Trauma hat. Mhm. Die Not in dem Moment, wenn jemand kommt, ist doch immer dieselbe. Mhm. Also es geht doch, also in der Not kann man doch keinen Vergleich machen. Natürlich sind die Implikationen für Behandlung und die Würdigung, ist natürlich klar, das anzuerkennen. Aber wenn ein Mensch zu mir kommt und seine Not schildert, ist das ja nicht quantifizierbar.
Mhm. Ja, die Wahrnehmung ist im Grunde genommen nicht zu verhandeln.
Genau, genau. Die Lösungsstrategien sind anders, die Einordnung ist anders, aber zu sagen jetzt jemand, du bist geschlagen worden und du bist von deinem Vater permanent bedroht worden, geschlagen zu werden.
Fürs Gehirn das Gleiche, ne?
Genau. Mhm. Also das ist ja auch, ne, also im Strafrecht hat man ja auch Bedrohungstatbestände. Also es gibt ja den Tatbestand Bedrohung mit einem Verbrechen und dann halt Körperverletzungstatbestände. Also wenn ich dich drohe zu schlagen, sagt auch der Gesetzgeber, ist nicht so vornehm. Und das ist einfach so, ein Gehirn weiß ja nicht, was als nächstes passiert. Und Kinder macht man ja Angst.
Ja, also ich finde schon allein das bei Trauma auch zu verstehen, dass der Unterschied, also wenn wir jetzt mal das Beispiel verbale Gewalt nehmen oder körperliche Gewalt, dass unser Gehirn tatsächlich keinen Unterschied macht zwischen einem Elternteil, der sehr aufbrausend ist oder cholerisch oder ein Kind anschreit. Oder ich kenne auch Szenen in den 80er Jahren, wo Kinder mit dem Gesicht ins Essen geschubst wurden, das ist einfach Gewalt, das muss man ganz klar so anerkennen.
Was meinst du, wie viel, also so Nahrungsfolter, das war so ein Begriff, den habe ich am Anfang immer so kritisch gesehen. Aber was
wie
meinst du?
Der Begriff?
Nahrungsfolter.
Wahnsinn.
Also ist so ein Insiderbegriff, Nahrungsfolter, und das sind die Tatbestände, die allenthalben kommen. Also da kommen Leute entweder zu Aufstellungsseminaren und stellen irgendwas komisches, Schluckbeschwerden oder so auf, und dann kommt raus, dass die in der Kindheit gezwungen sind, Dinge zu essen. Die sie nicht wollten. Und ganz häufig, das muss man leider so drastisch sagen, machen Kinder dann eins, die übergeben sich, und nicht selten kommt es vor, dass die Kinder dann gezwungen sollen, ihr Erbrochenes zu essen. Und das
Wahnsinn.
Ist
Wahnsinn.
Also das ist zum Beispiel so eine Standardsituation, die habe ich bestimmt in den letzten Jahren 10-mal behandelt. Dass man Kinder zwingt, Nahrung aufzunehmen, die sie nicht wollen, die übergeben sich, und dann zwingt man sie, dass das ist aber natürlich schon eine Körperverletzung, ne? Also, aber die geistige Grausamkeit und die Empathielosigkeit, die dahinter steckt, ist ja himmelschreiend. Also, ne, das wird mir ja keinen Menschen antun, sowas. Und also ich versuche ja in meiner ganzen Arbeit wirklich eigentlich eher so gar nicht so in Fallkasuistik den Leuten zu erklären, das ist nicht normal.
Genau. Nur
das ist nicht normal.
Ja, es ist nicht normal.
Es ist nicht normal. Und klar, aber ich glaube, wir halten uns auch so an den festen Begriffen wie Schläge, sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung fest, weil da haben wir alle so einen Konsens. Da kommt jeder drauf, dass das nicht normal ist. Aber die Nuancierung, die Grausamkeiten, die Umfeldanalyse, die du betreiben musst, wenn jemand kommt, der schwer depressiv ist, der keine Lust mehr auf sein Leben hat, und du findest diese harten Einschläge nicht und musst dann ein ganzes Familienklima auseinandernehmen, um die Brutalität, die mentale Brutalität dort rauszuarbeiten. Das ist ja eigentlich auch viel schwieriger.
Ja.
Und dann auch dass die Leute sich das nicht glauben, das war brutal, das war rücksichtslos, das ist ja viel.
Das ist eine Riesenhürde. Also das
genau.
kann ich nur so bestätigen. Und auch gerade, also diese, was du schilderst, was du auf Social Media beobachtest, dass wir so ein, ja, fast so eine Light Competition haben und auch selber ja clustern, okay, was ist jetzt ein Grund, in die Therapie zu gehen, und was ist jetzt aber, da stellt sich aber als jemand auch ein bisschen an, ne? Also bei uns war auch nicht alles schön zu Hause. Und diesen Vergleich zum Beispiel habe ich auch in meiner Biografie häufig im Kontext mit meinen Eltern gesehen und habe dann das aber auch wieder gespiegelt bekommen von Elternseite. Also meine Mutter zum Beispiel hat als Kind schwerste körperliche Gewalt erfahren. Also mit Peitsche geschlagen worden mit 3 Jahren und so. Und da finde ich, dürfen wir auch, wenn wir uns auf unsere eigene Reise machen, anfangen, sehr differenziert und behutsam hinzuschauen, weil was daraus aus mir häufig entstanden ist und in ihrer Wahrnehmung auch, naja, im Vergleich zu ihr hatte ich als Kind alles. Und das hat häufig so ein Ungleichgewicht oder lange Zeit für ein Ungleichgewicht gesorgt, so nach dem Motto, aber ich habe gar keinen Grund, mich zu beschweren, weil ich habe ja das, was meine Mutter erlebt hat, das habe ich ja gar nicht erlebt. Ich hatte ja alles. Das ist ja so der Klassiker, oder?
Ja, das ist auch so, also gerade wenn man so transgenerational arbeitet, ne? dann ist es ja oft so, also dass selbst, also die Generation es immer irgendwie ein Stückchen besser macht. Also das ist ja einfach auch, wenn du die Geschichte vom Mittelalter bis heute vergleichst, die Welt ist eindeutig, obwohl sie gerade wieder so einen Peak an Gewalttätigkeit hat.
Sagen.
Aber es ist schon, also im Vergleich immer noch weniger gewalttätig. Und dann kommen aber so, das ist ja auch so, ich habe physische Gewalt erlebt und weil ich dir die nicht mehr angetan hat, war dann alles gut.
Genau.
Und das stimmt ja nicht so ganz, weil wenn wir das, diese Gleichungsapparat dort aufhören lassen würden, dann wird das ganze Konzept, und das ist ja nicht nur ein Konzept, sondern die ganze Gleichung der transgenerationalen Traumatisierung versagen. Weil es gibt natürlich in unseren Generationen ganz viele Leute, die keine physische Gewalt mehr im Sinne von regelmäßigen körperlichen Züchtigungen erlebt haben. Aber unsere Generation ist auf Leute getroffen, die das alle erlebt haben und die zutiefst emotional dadurch belastet waren. Und viele sind in so eine Apathie gekippt, haben zugelassen, dass die Kinder parentifiziert worden sind. Manche haben zwar nicht geschlagen, haben die emotionale Grausamkeit wiederholt. Also nur die Gleichung, dass die Abwesenheit von physischer Gewalt es besser macht, die hinkt. Weil ganz oft die Menschen, die nicht geschlagen haben, das Leid, ihre Ohnmacht dann anders, in einer anderen Form von Sadismus rauslassen. Also die Ohnmacht wird dann anders rausgelassen. Und das ist so, nur dass jetzt eine Generation nicht mehr schlägt, heißt doch nicht, dass die andere Generation keine Berechtigung mehr hat, krank zu werden. Und das sieht man ganz häufig. Also das ist so ein Phänomen, das sehe ich. Also da kommen Leute zu mir in Aufstellungsseminar oder in Therapie, sind total belastet, haben also wirklich schwerste Depressionen, Angststörungen, Beziehungsschwierigkeiten. Und die sagen auch alle, also großer Konsens, nee, wir sind nicht geschlagen worden. Aber die haben auf Eltern geguckt, die so traumatisiert waren und so viele unreflektierte Täteranteile gehabt haben, dass es nicht gut war. Ne? Wobei man sagen kann, ja, also die Abwesenheit von physischer Gewalt ist natürlich gut, aber wenn die Abwesenheit von psychischer Gewalt kann durch eine seelische Grausamkeit auch dann wieder aufgehoben werden. Also wenn jemand dir permanent zu spüren gibt, dass er dir wünscht, also als Elternteil, dass du tot wärst, dann kommen manchmal Leute, die sagen, ich habe eine geballert gekriegt, aber ich habe gewusst, dass mein Vater mich gern hat. Also das ist so, du weißt, das ist so Nuancierung, die das ist A, immer Einzelfall und B, ist die Zutat physische Gewalt kein Gütekriterium nach oben wie nach unten.
Erklär mal bitte in deinen Worten, in deinen ganz persönlichen, warum wir Menschen, also für all diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so eine lange Reise schon von Traumatherapie oder von Therapiearbeit, Biografiearbeit hinter sich haben, erklär mal bitte in deinen eigenen Worten, warum wir psychische Gewalt eher tendenziell relativieren oder bagatellisieren. Wozu uns das dient?
Also klar, also Bagatellisierung von allem Schlimmen, die dient uns einfach weiterzumachen. Also der Mensch muss Dinge hinnehmen, erdulden und weitermachen, weil das Leben einfach grausam ist. Also ne, der Mensch hat eine Tendenz, sich die Schulter abzuklopfen und weiterzugehen. Und bei psychischer Gewalt ist auch einfach ganz oft, dass wir gar nicht raffen, was psychische Gewalt ist. Also ich habe so in dem Buch halt wirklich so die Standardkonstellationen abgearbeitet und mich ganz oft gefragt, ist die Kategorie trennscharf, was gibt's denn da noch? Weil das oft auch so Kasuistik ist. Also du, das ist schwierig zu definieren, was ist was. Und ganz oft merken die Leute gar nicht, was psychische Gewalt ist. Und das ist so, weil das auch so ungreifbar ist. Es gibt teilweise Straftatbestände, es gibt teilweise sowas, wo jeder von uns sagen wird, ist psychische Gewalt. Ich habe zum Beispiel auch die Parentifizierung reingebracht, da würden ganz viele Leute sagen, es ist keine psychische Gewalt. Aber ich würde schon sagen, dass es psychische Gewalt ist, wenn man die Kinder permanent zum Paartherapeut oder zum Psychotherapeut der Eltern macht. Also wenn man die Rolle total umkehrt.
Oder zum Erziehungsberechtigten, genau. Wenn man sie praktisch genau. Auf Geschwister aufpassen lässt.
Genau. Und das habe ich mal alles so zusammengefügt. Und gerade jetzt mit dem Buch ist ja auch die Lesubia-Studie rausgekommen. Also ich habe Glück, dass das Buch eigentlich gerade mit der größten Dunkelfeld-Studie zusammenfällt, wo wirklich gezeigt wird, auch wie häufig, also die Studie zeigt ganz klar, die Familie ist ein rechtsfreier Raum und Nahbeziehungen auch. Es wird kaum angezeigt. Dann zeigt sie auch, dass fast jeder psychische Gewalt erlebt. Und das Krasse ist, also Frauen haben ein größeres Risiko, sexualisierte Gewalt und physische Gewalt in Form von Schlägen zu erleben, aber auf partnerschaftlicher Ebene stehen sich beide Geschlechter in psychischer Gewalt um nichts nach.
Sprich mal bitte über psychische Gewalt innerhalb von Partnerschaften, wie die sich darstellen kann.
Also psychische Gewalt in Partnerschaften stellt sich genauso dar wie die psychische Gewalt in Kindheit. Das kann gehen von Beschämungen, Manipulationen, Verdrehungen von Sachverhalten, Erniedrigungen, Schweigen, Beschämungen, Verletzung der Intim- und Privatsphäre, Ausspionieren, ins Handy gucken, Nachstellen, Trecker und das Auto, Hinderung im Entwicklungspotenzial, Fürsorge vorgaukeln und gar keine Fürsorge meinen, sondern nur Kontrolle wollen, jemand an der Entwicklung hindern, alles Mögliche. Also oder Vernachlässigung, emotionale Vernachlässigung. Ich gehe mit dir in eine Partnerschaft ein und eine Partnerschaft ist ja auch ein impliziter Deal. Wir tun uns gut, wir geben uns was gegeneinander. Intimität, Vertrauen, Zuneigung, ne, das ist ja ein Deal. Und wenn ich diesen Deal permanent breche, indem ich sage, also emotional will ich von dir nichts mehr wissen, oder ich will zwar mit dir zusammen sein, aber emotional will ich dir nichts geben, dann ist das ja eigentlich auch schon irgendwie so ein bisschen in die Falle laufen lassen. Weil der Deal ist ja einfach, wir gehen ja Beziehungen ein in einer Gegenseitigkeit. Und wenn ich dann immer die emotionale Zuwendung, die Verbindlichkeit entziehe und so, also es geht, oder ausbeuten, ausnutzen, Paarbeziehungen, finanziell ausbeuten. Also wie viel Partner sich gegenseitig finanziell ausbeuten, ausnutzen, arbeiten lassen, ne? Also unglaublich.
Also im Grunde genommen all die Kriterien, die wir auch heranziehen würden, wenn wir über sogenannte toxische Beziehungen sprechen oder narzisstische Beziehungen.
Genau.
Aber das Kind halt einfach mal beim Namen zu nennen, nämlich dass es unterschiedliche Formen von Gewalt auch.
Genau. Also, ne, und also das Schlimme ist, wenn du so ein Buch schreibst, du kannst gewisse Fallgruppen machen. Aber jede destruktive Beziehung hat so ihren eigenen Rhythmus. Da gibt's auch eine Positivsymptomatik, wo man sagt, der Partner war in dem Ding total stark und nett, aber dann war der grausam oder hat mich immer bei allem gehindert oder hat mich ausgenutzt oder permanent beschämt, bloßgestellt, mich lächerlich gemacht. Und viele Dinge, das ist natürlich auch ein Kontinuum. Es gibt Partner, die sind wirklich so narzisstisch versehrt oder haben so ein mangelndes Selbstbewusstsein, dass sie überkompensieren, dass sie eigentlich nur in Beziehungen können, wo sie den anderen traktieren. Mhm. Also im Prinzip kann man das ja platt sagen, jede destruktive Beziehung auf Täterseite wie auf Opferseite sind Reinszenierungen einer unglücklichen Kindheit. Da habe ich auch mal furchtbar vor kurzem in Instagram aufs Dach für gekriegt, dass ich mich gewagt habe zu sagen, also dass einer toxischen Beziehung der unterlegene Teil auch irgendein Kindheitsthema hat.
Das hört die Narzissmusbubble nicht so gerne.
Und so tief wollte ich jetzt nicht einsteigen, aber ja. Und auch die Täterseite. Der Täter in einer toxisch-destruktiven Beziehung reinszeniert das Leid seiner Kindheit in einem Täteranteil. Und sucht sich Leute, die dasselbe Leid haben, auf einer Opferseite, ja. Und so tanzen die miteinander.
Ja.
Das hat schon Jörg Willi in der narzisstischen Kollusion, Jörg Willi, Klassiker der Paartherapie, dann Schematherapie, Schemachemie, und die Leute tanzen miteinander.
Ja.
Und es gibt Leute, die können sich ja nur so Partner aussuchen, die sie unterjochen, traktieren, und dann kommt es ja meistens in den Paaren zum Kipppunkt, auch gerade heute, das ist der Vorteil von Social Media, dass viele, die in solchen Konstrukten sind, diese psychische Gewalt nicht mehr wollen und auch einen Namen dafür kriegen, weil sie sich mit Social Media auseinandersetzen und dann dort rausgehen. Ne? Und klar sind auch ganz viele Leute, die psychische Gewalt als Taten, und jeder von uns ist zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben psychisch gewalttätig.
Das glaube ich auch.
Ja. Also jeder von uns, wenn er ins Kämmerchen geht, mich inklusive, hat schon Sauereien gemacht. Auch psychische Sauereien. Also wir sind ja alle keine Engel.
Naja, das ist ja der Schatten, wo den C.G. Jung uns eingeladen hat, mal anzuschauen.
Genau. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Engelchen bin. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich von meiner Sozialisation nicht in der Lage bin, auch psychisch grausam zu sein.
Mhm.
Es kommt nur drauf an, wie viel man für sich will. Und wie viel man nicht für sich will.
Ich hatte mal, gar nicht so lange her, also es ist ein paar Jahre her, aber jetzt nicht irgendwie 15 oder so, da hatte ich mal, da war ich noch im Dating-Geschäft, würde ich heute auch so nicht mehr machen, und da hatte ich ein Date mit einem Mann mit einer sehr, sehr, sehr starken Opferenergie, sehr unterwürfig, und ich habe gemerkt, das weckt was in mir, das mir Angst gemacht hat.
Ja.
Und zudem habe ich irgendwann gesagt, das würde nie funktionieren. Ich weiß, ich würde dich zerstören.
Mhm.
Weil, also die Tatsache, dass er diese starke Opferenergie hatte, hat eine Bestie in mir, war, und ich war zumindest schon so bewusst zu diesem Zeitpunkt, dass ich das gemerkt habe und wusste, das Ding geht in die Hose, das funktioniert auf keinen Fall.
Ja.
Und das müssen wir uns anschauen in uns, weil ich, da gehe ich zu 100%, wir sind eben nicht nur Licht.
Nee.
Sondern wir sind Licht und Schatten, jeder von uns.
Genau. Und das, die Entwicklung im Leben bei allem ist halt den Regler mehr in Richtung Licht zu drehen.
Genau.
Also ich würde nie von mir behaupten, dass ich ein Engel war früher. Nie, 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 nie. Ich habe immer gerungen, auch, also klar, aus dem Umfeld, wo man, ne? Und aber das stimmt, was du sagst, dass man, wenn Leute so gar nicht ihre Grenzen wahren, dann kriegt man so einen Tätersadismus. Ja. Weil man den Teil, den man in denen sieht, dieses Unterwürfige total ablehnt.
In sich
ablehnt und dann im anderen bekämpft. Also klassische analytische Sache, so eine projektive Identifikation. Und das kommt ganz oft vor. Also wir haben alle mit dem Thema zu tun.
Mhm.
Ne? Und es gibt, also wir sind keine Dichotomie. Es gibt nicht gut oder böse, sondern nur ein Kontinuum. Und jeder von uns ist halt auch ein Stück weit dunkel.
So ist das.
Und ne, und Konsens ist halt immer, sich daraus weiterzuentwickeln. Und das ist im Prinzip auch die Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Irgendwann hat man halt aufgehört, sich mit Schwertern auf der Straße zu töten. Und ich glaube auch, dass jetzt so das Zeitalter der psychischen Gewalt ist. Also das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren, also das deutet sich ja überall an, und ich muss es halt auch so lassen, weil jetzt diese Studie da rausgekommen ist, dass wir da einen ganz großen Fokus drauflegen, was ist psychische Gewalt, was ist keine psychische Gewalt, wo müssen wir nachverhandeln und wo müssen wir integrer mit umgehen.
Mhm.
Ne? Und das schafft einfach so ein Gefühl dafür. Ich glaube, das ist so ein Epochenwechsel. Gerade weil wir auch jetzt manchmal so im Rückwärtsgang sehen, wo halt wieder im Fernsehen, egal in welchem politischen Kontext, sich beschimpft wird, zerfleischt wird. Und das wird so die nächste Aufgabe sein.
Zeit für eine wichtige persönliche Message für euch und euer Wohlbefinden. Jetzt im Frühjahr möchte ich den Fokus wieder einmal ganz explizit auf Proteine legen, die bei vielen Menschen in der Ernährung häufig zu kurz kommen, und das ist auf Dauer gar nicht so gut. Proteine sind super wichtig für unseren Körper. Sie helfen beim Muskelaufbau, sie halten uns satt und sie sorgen dafür, dass Zellen, Haut und Haare gesund bleiben. Auch unser Immunsystem braucht Eiweiß, um uns fit und widerstandsfähig zu halten. Wenn wir zu wenig davon bekommen, dann kann es schnell zu Müdigkeit, zu Muskelschwund oder auch zu brüchigen Nägeln kommen. Außerdem sind Proteine richtig wichtig für unser Nervensystem. Sie unterstützen nämlich die Signalübertragung im Gehirn und halten uns so mental auf Zack. Stichwort Neurotransmitter. Im Sortiment von meinem Partner Koro kommen natürlich auch die Veganer in Sachen Eiweiß voll auf ihre Kosten. Ihr findet im Shop super leckere pflanzliche Proteinshakes, ganz unterschiedliche köstliche Proteinbars und natürlich ohne Ende Nüsse, Nussmusse oder Hülsenfrüchte, die auch voller Proteine sind und die euch helfen, auf eure tägliche Menge an Eiweiß zu kommen. Wie immer gibt's für euch als meine Community mit dem Code GETHAPPY 5% auf das komplette Sortiment im Onlineshop. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Irgendjemand, wer war denn das jetzt in meinem Podcast, mit dem ich darüber gesprochen habe? Ich kann mich jetzt gerade auf die Schnelle nicht erinnern. Und ich finde das total wichtig in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, nämlich gerade auch diese Verrohung der Sprache, besonders in den letzten, also ich finde ehrlich gesagt seit 2020 in dieser pandemischen Zeit, wo die Sprache so verroht ist, mehr und mehr in den Medien, auch mehr und mehr und auf Social Media, wenn wir etwas nur oft genug erleben, dann wird es das neue Normal und irgendwann sehen wir gar nicht mehr, wie verroht die Sprache ist. Also wir verlieren die Distanz dazu, weil es wird, und dann ist es irgendwann normal, dass wir uns anschreien und beschimpfen. Und deswegen finde ich das so wichtig, in einer Zeit wie die, in der wir gerade leben, die Sinne zu schärfen für zum Beispiel, wie du in deinem neuen Buch schreibst, über das Thema psychische Gewalt.
Ja, also A, für diese Sachverhalte, was ist alles psychische Gewalt und wo liegt die vor, wo nutze ich sie selber auch, also wo nutze ich sie selber, wo kann ich ab und zugeben, wo wird's blöd. Aber was viel wichtiger hinten dran ist, ist eigentlich immer bei diesen ganzen Tatbeständen, ob das jetzt, also ist das Schaffen von Empathie. Also es ist nicht, dass wir jetzt wissen, das ist psychische Gewalt, sondern dass wir kapieren, dass wir unsere Empathie schulen dadurch. Also ich habe diesen Satz, Sprache schafft Realitäten, habe ich spät kapiert, weil ich immer, auch aufgrund, ich hatte ja früher eine Borderline-Störung, immer furchtbar geflucht habe, getobt habe, Leute beleidigt habe. Und ich habe das eigentlich erst verstanden, als ich die Hypno-Ausbildung gemacht habe, wie prägnant Sprache ist. Und als man mir dann gesagt hat, ja, als ich dann so irgendwie vom Verlag die Erlaubnis gekriegt habe, ein Buch zu schreiben und man mir dann die Lektorin gesagt hat, du kannst schreiben, weil ich ja immer gedacht habe, ich bin Legastheniker, ich kann das überhaupt nicht, habe ich mir den Umgang mit Sprache zurück erobert. Und heute denke ich immer drüber nach, also ganz oft, wenn ich es noch schaffe, das Frontalhirn einzuschalten, was sage ich das jetzt? Und also die Fähigkeit, mir auf die Zunge zu beißen bei irgendwelchen Gemeinheiten, wird durchaus größer. Das ist halt auch eine Selbstdisziplinierung.
Und eine Übung, ja.
Eben.
Genau.
Eben. Und aber wo ich halt immer für werbe, ist auch in diesen ganzen, also über Trauma reden, über psychische Gewalt reden, über physische Gewalt reden, ist einfach das Grundverständnis, dass das unser Erbe ist. Also menschheitsgeschichtlich ist Gewalt unser Erbe. Menschen sind gewalttätig und tun sich grausame Dinge an und lieben sich, und dass das Ursache für psychische Krankheiten ist. Und je mehr wir im Alltag davon abschaffen und mehr wir verstehen, desto größer ist irgendwann der Outcome, dass wir weniger psychische Erkrankungen haben.
Mhm.
Also darum geht's eigentlich.
Ne? Bewusstsein zu schaffen.
Im genau.
Grunde genommen, das ist ja auch das, was du viel machst auf Instagram.
Genau.
Und was ja auch zum Glück viel Anklang findet. Die Entwicklung ist doch rasend schnell, findest du nicht? Also wenn du mal 5 Jahre zurückgehst.
Ja, 5 Jahre war ich noch gar nicht da. Ich glaube, ich habe 21, ja doch, 21 irgendwann in der Pandemie habe ich so schüchtern angefangen, ja.
Und wer wusste schon was über Trauma zu der Zeit?
Gab es eigentlich.
Also Verena König gab es, die Dami Schaaf hat ihren YouTube-Kanal gemacht.
Ja, das.
Aber in Deutschland war es das auch. Michaela ja. Huber natürlich.
Ja. Nee, aber sonst war nicht viel. Also ist auch heute noch nicht viel.
Aber im Vergleich zu damals, es könnte schneller gehen und es könnten mehr sein, da bin ich bei.
Ja. Ja, ja, also ja, weil mir immer noch auch so gerade in der Therapielandschaft, wir sind ja immer bei so Schulen Modellannahmen, ne, die systemische Therapie hat ihr Modell, die Analytiker haben ihre Modelle, die Verhaltenstherapie hat ihre Modelle. Aber diese ganzen Modellannahmen kannst du eigentlich streichen, wenn du die Grundfaktoren, also Gewalt, Ablehnung, ne, Armut, also wir machen eigentlich immer eine Ursachentherapie.
Mhm.
Und da muss es eigentlich hingehen, also weg von den Schulen und auch im vorgesundheitlichen Bereich zu sagen, naja, das kann den und den Outcome haben.
Das wäre ja auch mal ein Move, wenn die Krankenkassen Traumatherapie zulassen würden, ne?
Machen sie ja implizit, also du kannst ja Verhaltenstherapie,
ja,
also es gibt keine Traumatherapie im Sinn, dass das jetzt eine Abrechnungsziffer ist, aber du kannst natürlich im Rahmen der VT traumatherapeutische Methoden dazuschalten.
Mhm.
Aber eine eigene Therapieschule, Traumatherapie.
Klar, es gibt halt nicht die Traumatherapie.
Die Schule, es gibt ja tausende Schulen, ne? Und aber da müsste die Awareness hingehen, weil wir sind immer noch in so einer Modellannahme, also das ist systemisch, das ist dann Verhaltensänderung und das ist biografisch, aber im Prinzip gehört der ganze Pott zusammen.
Mhm.
Also wenn man mich nach der Geisteshaltung fragt, bin ich Systemiker, VTler und Analytiker.
Ich mag auch diesen interdisziplinären Ansatz.
Ja, genau. Und das wäre so der Next Step auch.
Ja.
Ne?
Ich möchte so gerne in dieser Folge nochmal mit dir über Aufstellungsarbeit sprechen. Wie kriege ich die Brücke von der psychischen Gewalt zur Aufstellungsarbeit?
Ja, wie kriegt man die Brücke von der psychischen Gewalt zur Aufstellungsarbeit? einfach, indem er versteht, dass fast all unsere symptomatischen Erkrankungen, Angststörungen, Panikattacken, generalisierte Angststörungen, Zwänge, Beziehungsschwierigkeiten, Süchte, entstehen, würde ich sagen, zu 95% in unserer Biografie, in dem Umfeld, in der Hefe, in der wir aufwachsen.
Sehr großartig.
Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so die Atmosphäre, der Sozialverbund, die Stellung, die ganzen kleinen Mikrodetails. Und das macht irgendwann, wenn dort Fehler sind, dass es irgendwann zu einer psychischen Störung kommt. Meine Eltern waren Außenseiter, weil die selber total traumatisiert waren. Oder meine Eltern waren total sozial anerkannt, aber hintenrum total verroht. Also alles, was wir an Krankheiten behandelt, entsteht in der Biografie. Es gibt natürlich Ausreißer. Man kann auch biografisch relativ gesund sein und hat dann einen Schicksalsschlag, hat eine posttraumatische Belastungsstörung, wenn man einen Unfall hat oder einen schlimmen Trauerfall. Aber 50%, also alles, was wir haben, entsteht in der Kindheit. Und auch das hat ja auch diese Lesubia-Studie jetzt gezeigt. Also 50% der Leute berichten in ihrer Kindheit physische Gewalt.
Mhm. Physische oder psychische?
Physische. Und auch ganz viel psychische Gewalt.
Immer
also,
noch.
Ja, ne? Hat mich auch gewundert. Also ich habe die Zahl extra nochmal nachgeschlagen.
Schlimm.
Und dann kommst du in Therapie und die Leute erzählen dir irgendwas. Aber wenn du aufstellst, wenn du ein Familiensystem aufstellst im Raum, also die meisten Leute kommen ja in ein Aufstellungsseminar und sagen, ich habe eine Depression. Dann stellst du ein klassisches Setting auf, einen Stellvertreter für die Person, einen Stellvertreter für die Depression. Und dann fängst du an, im Raum so zuzuordnen, wo das hingeht. Und dann stellst du die Eltern dazu. Und dann siehst du ja im Raum die Dynamik, wo sich irgendwas hinorientiert. Und das Krasse ist ja bei der Aufstellungsarbeit über die Stellvertreterwahrnehmung, da sitzen wildfremde Leute im Raum, die erzählen dann plötzlich was über das Familiensystem des anderen, wo sich jeder die Augen reibt. Und Aufstellungsarbeit, sage ich auch immer, kann man viel drüber erzählen, aber man muss es erlebt haben, sonst versteht man es nicht. Und dann kommt aber der spannende Teil. Also ich kenne kein Tool, das so geeignet ist, Familienatmosphären offenzulegen. Also so verschiedene Scheinwerfereinstellungen, wie waren die? Und das Lustige ist auch immer, wenn du mit Leuten aufstellst, ob jetzt im Einzel oder in der Gruppe, da kommen ganz viele assoziative Verbindungen hoch. Plötzlich sagen die, ah ja, stimmt, der war ja so und so und meine Mutter war so und so. Und dann kriegst du plötzlich über eine Aufstellung so eine Komplettzeichnung in den Raum, über die Biografie, wo du dann das ganze Leid und die ganzen Fehlschlüsse zuordnen kannst und dann nachher halt viel besser abhandeln kannst. Also ich könnte mir eine Arbeit ohne Aufstellung gar nicht mehr vorstellen.
Du bildest selber aus, bietest Fortbildungen
an. Ja.
Ich weiß, ich will dich nicht auf so ein spirituelles Glatteis hier zwingen, aber wie erklärst du dir, was da passiert?
Kann ich mir nicht erklären.
Und das reicht dir?
Das nehme ich einfach so hin. Weil ich habe kein treffendes Erklärungsmodell dafür. Ich weiß, dass die Stellvertreterwahrnehmung gibt. Ich erlebe in meiner Beobachtungsgabe sehr, sehr häufig, also erschreckend häufig, dass sie sehr treffsicher ist. Aber ich habe keine Idee, wie das funktioniert. Und also ich habe mich früh, ich bin ja leidenschaftlicher Aufsteller, ich benutze das Verfahren auch oft selbst und so. Ich habe aber nie mich jetzt da groß reingedacht. Also es gibt ja diese Erklärungsmodelle, morphisches Feld und so. Aber ich nehme das hin.
Du nimmst das einfach, wie es ist.
Ich nehme das hin. Ich weiß, dass da irgendwas ist, was wir nicht verstehen, was ganz gute Wirkung bringt. Statistisch ist die Aufstellungsarbeit mit einer sehr dünnen Evidenz auch abgesichert. Also es gibt Befunde, dass das wirkt. Es gibt eine Studie, die sagt, eine Aufstellung wirkt so wie 12 Stunden Einzeltherapie. Und das ist nicht groß beforscht. Und ich nehme das einfach zur Kenntnis.
Mhm.
Aber ob das jetzt eine Akasha-Chronik ist, wo das herkommt, das weiß ich nicht.
Mhm. Wir werden es wahrscheinlich auch zu Lebzeiten nicht wirklich
nutzen. Nö, also ich nutze das mit der gewissen Demut,
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber ich weiß, es gab eine Zeit lang, es gibt auch immer wieder so Phasen, wo wir so einen richtigen Aufstellungstourismus erleben. Vielleicht auch bei Menschen, die jetzt nicht so ausgebildet sind wie du. Oder, ich habe letztes Jahr eine Aufstellung bei meiner Therapeutin gemacht, die hat aber mittlerweile auch über 1000 Aufstellungen gemacht, hat noch bei Hellinger gelehrt, der ja in seinen letzten Lebensjahren auch nicht ganz unumstritten war, so in seinem Wirken. Und diese Demut finde ich eben auch enorm wichtig, wenn es um Aufstellungsarbeit geht. Dass es kein Zirkus wird, sondern dass man wirklich diesen Ebenen, meine Therapeutin hat das so schön formuliert, die hat gesagt, wir betreten dort Ebenen, die wir nicht erklären können. Und deswegen finde ich, braucht es unbedingt diesen Respekt und die Demut, aber auch die Erfahrung von demjenigen, der diese Aufstellung leitet.
Ja, also ich glaube auch, man braucht ein relativ, also ich habe immer noch ein Weltbild, ich bin Volljurist, Diplompsychologe und halt weitergebildeter Psychotherapeut und habe auch 15 Jahre als Türsteher auf der Straße verbracht. Also ich speise mein Wissen aus einem sehr realistischen
Erfahrungsschatz
und auch, also in der Juristerei gab es immer das Konzept der Schlüssigkeit. Ist das, was da vorgetragen wird, macht das Sinn? Ist das irgendwie klar? Kann man da einen Konsens finden? Und ich versteig mich da nicht bei der Aufstellungsarbeit und vor allen Dingen, wenn man mit einer Biografie arbeitet. Es gibt ja kein allein selig machendes Therapiemittel. Es gibt tolle Techniken wie EMDR, Hypnose, Klopftherapie, kenne ich mich gar nicht aus. Was ich sehr mag, ist auch Focusing, ist gar nicht so geläufig. Ich mag zum Beispiel auch die Verhaltensanalyse in der VT sehr. Also jede Sache hat tolle Ideen. Und ich kann jetzt nicht meiner Heilung oder Verständnis für meine Biografie auf ein Tool stützen. Ne? Also da muss man immer vorsichtig sein, auch mit der Einordnung. Und also man kann nie aus einem Verfahren sagen, es ist jetzt so. Also im Prinzip ist ein Klient, der mit einem lange arbeitet, ist immer eine Gesamtschau aus ganz verschiedenen Möglichkeiten, wobei ich sagen muss, dass Aufstellungsarbeit doch schon einen sehr guten Zugang bietet und auch sehr gute Lösungsideen. Und also man darf eine Methode auch nicht überspannen.
Das ist kein Wundermittel.
Nee. Also das Wundermittel sind wir alle selbst.
Ja, genau.
Das, was wir draus lesen, draus machen.
Ja. Ne? Was ich erstaunlich finde und mich so beeindruckt, ist, dass es häufig so Dinge in die Sichtbarkeit bringt, sowas jetzt in meinem Fall zum Beispiel letztes Jahr, die ich aber intuitiv irgendwie schon immer wusste. Und plötzlich steht das da. Also jetzt zum Beispiel, als ich aufgestellt habe und praktisch noch außen saß und mir das die ganze Szene von außen angeschaut habe, stand meine Mutter, also die Stellvertreterin meiner Mutter, mit mir als Stellvertreterin, die standen sich gegenüber. Die Stellvertreterin meiner Mutter signalisierte praktisch die Verbindung zwischen mir und ihr, also zwischen meiner Mutter und mir. Und sie sagt, da ist gar nichts. Und das hat mich natürlich, also ich habe Rotz und Wasser geheult an der, aber es hat mir bestätigt, was ich mein Leben lang gewusst habe. Nämlich, wir sagen das immer, und das würde mich interessieren, wie du das als Therapeut empfindest. Wir neigen so, es gibt ja so gesellschaftliche Grundfeste, die nicht erschüttert werden dürfen. Zum Beispiel, jede Mutter liebt ihr Kind. Und das stimmt einfach nicht.
Null.
Das stimmt einfach nicht.
Genau.
Und ich finde, auch solche gesellschaftlichen Glaubenssätze müssen wir anfangen, öffentlich zu besprechen und auch zu hinterfragen. Und ich hatte immer so ein ganz tiefes Wissen in mir, dass meine Mutter konnte mich nicht lieben. Ich weiß nicht warum. Ich glaube nicht, dass ich das Kind war, das sie wollte. Ich glaube, sie wollte einen Jungen. Und sie dachte auch bis zu meiner Geburt, dass ich ein Junge werde. Deswegen hatte ich 4 Tage keinen Vornamen. Und das hat sich in der Aufstellung so ganz klar gezeigt, dass diese Stellvertreterin meiner Mutter zu ihrer Tochter sagt, da fühle ich gar nichts. Also zu meinem Sohn ja, aber da ist nichts. Und es hat mir...
Aber das ist ja auch typisch, ne? Also wenn du sagst, dass deine Mutter ganz schwer geschlagen worden ist. Das ist ja so ein Traumaklassiker, ne? Und wenn die dann noch von der eigenen Mutter und dem eigenen Vater ganz stark
geschlagen... Vater vor allem, ja.
Dann kriegt die ein gleichgeschlechtliches Kind und muss im Prinzip in ihr eigenes Schicksal gucken.
In ihr eigenes Schicksal gucken.
Und ganz viele, die schwer traumatisiert, also das ist auch wieder nett, ne? Also es gibt ganz viele Leute, die schwer traumatisiert sind, die es hinkriegen. Aber es gibt auch viele, die können dann ein Kind nicht nehmen. Weil in dem Blick in das Kind müssen sie im Prinzip an ihrem Trauma vorbei. Und die fühlen dann nichts. die haben dann so ein Freeze-Modus.
Ja.
Und dann gibt's eine, und dann passt natürlich auch die Zuschreibung zu sagen, naja, die hätte vielleicht lieber einen Jungen gewollt, weil es war ihr leichter, einen Jungen zu lieben.
Also hundertprozentig.
Weil das habe ich auch gesagt, als ich Kinder gekriegt habe, ich war Gott froh, dass ich Mädchen gekriegt habe.
Keinen Jungen bekommen hast.
Mhm. Ja, weil ich wüsste nicht, also ich glaube, heute würde ich das machen, aber Mädchen waren für mich entlastender.
Weil im Grunde genommen das gleichgeschlechtliche Kind immer auch eine Konfrontation ist mit dem eigenen inneren Kind im Grunde genommen.
Genau.
Also mit der eigenen
Biografie. Ja, ich hatte Angst davor, so ein bisschen in mein Gesicht zu gucken.
Interessant.
Ich hatte Angst davor, ein bisschen in mein Gesicht zu gucken. Und ich glaube so, wenn ich jetzt das so drüber nachdenke, ist das so, wenn ich habe meine Kindheit als sehr schambehaftet empfunden und mich als eigentlich beschämtes, also ich habe mich für mich geschämt. Und ich glaube, wenn ich in so einen hilflosen Jungen geguckt hätte, dann hätte ich meine Scham direkt wieder gespürt.
Mhm.
Und also meine eine Tochter, das ist ja so lustig, Kinder wandeln ja auch ihr Aussehen, die sehen manchmal aus wie die Mutter, dann sehen sie wieder ein bisschen mehr aus wie der Vater. Und dadurch, dass meine Mädels so zwei stolze Mädels sind, die aber durchaus zum Teil auch meine Gesichtszüge haben, war das viel leichter. Ich bin dann weniger Schmerz vorbeigekommen.
Mhm.
Also ich habe nicht in diese ganze Beschämungssoße meiner Kindheit gucken müssen.
Interessant.
Und ich wüsste nicht, ob ich das bei einem Jungen, ob ich da mehr eingehakt werde. Also es war mir intuitiv klar.
Ja, wahrscheinlich kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin damit in Frieden heute. Mhm. Mir hat da aber die Aufstellung, ich glaube, das ist da auch eine Stelle in deinem Buch. Ich will jetzt hier nicht aus der Bibel zitieren, aber die Wahrheit wird euch frei machen. Und so ist es auch. Also so ist es.
Die Wahrheit heilt.
Die Wahrheit heilt, hast du geschrieben, mhm. Genau. Und in der Bibel steht, die Wahrheit wird euch frei machen. Und so ging es mir in dieser Aufstellung. Ja, das hat wehgetan, weil das tut auch einfach weh, wenn man sieht, die Mutter ist nicht in der Lage, das Kind zu lieben. Und gleichzeitig fühlte ich mich aber in meiner Wahrnehmung auch so bestätigt. Und das hat mir wiederum ein gutes Gefühl gegeben, dass ich eine gute Verbindung zu mir selber habe.
Mhm.
Und dann ist es wie ein Pflaster abreißen, finde ich. Dann tut es weh, aber es ist ein Unterschied zwischen Schmerz und Leid.
Ja, es räumt Wahlmöglichkeit ein.
Genau.
Es räumt Wahlmöglichkeit ein.
Genau.
Also es räumt, ne, das ist auch immer, was die Leute dann so sagen, ja, also ganz oft, wenn die Leute noch sehr versehrt sind, man sagt, naja, ihre Mutter hat die in die Geschichte gehabt, das könnte sein, ja, wollen sie meine Eltern entschuldigen? Darum geht's nie. Es geht immer nur nachzuzeichnen, wie die Brüche kamen,
ja. Wo
man in der transgenerationalen Linie steht und was man daraus macht. Es geht nie darum, also ich würde nie sagen, ja, Kathi, ne, also sieh mal deine Mutter, ne, sondern das ist total, also das Schlimmste, was einem passieren kann, so. Aber man hat dann die Wahlfreiheit.
Mhm.
Man hat heute die Wahlfreiheit. Wir sind zum Glück, wir können uns keine Mutterliebe mehr suchen. Das ist schwierig, aber wir können uns Liebe suchen.
Yeah.
Ne, wir können uns Leute, die einen intuitiv verstehen. Und das ist ja immer so, man kriegt es im Leben nicht immer, also das, was man braucht, dort, wo man sich's erhofft, aber man kriegt es dann trotzdem irgendwo anders wieder.
Mhm.
Also wie oft habe ich gedacht, da müsste ich jetzt in der Beziehung oder so müsste ich das kriegen, hab's nicht gekriegt, aber hab's irgendwo anders gekriegt. Ne, also die Gnade, manchmal kommt die Gnade von dort und dann kommt die Gnade von dort. Es geht immer nur um Wahlfreiheit.
Ja, und die haben wir ja zum Glück heute als Erwachsene.
Ja, desto mehr uns, also auch immer mehr.
Ja.
Also ich arbeite ganz oft auch an mir selbst und mache ja wie gerade wieder Therapie auch, natürlich auch um einen professionellen Standard zu halten. Aber Therapie schafft mir halt auch Wahlfreiheit.
Mhm.
Also ich bin halt nimmer der dann so angesnipert wird oder der einem Symptom hilflos ausgeliefert ist.
Und ist das nicht ein völlig neues Gefühl von Leben? Also so geht's mir auf jeden Fall.
Ja, total. Also es ist nicht immer schön. Also die letzten Jahre waren auch anstrengend, das ganze neue Leben, eine Scheidung und sowas. Und das war auch nie leicht, aber ich habe halt möglich.
Aber Leben ist auch nicht leicht.
Nee.
Also ich finde auch das, ich weiß nicht, ich finde, wir verlassen dieses Terrain gerade ein bisschen in dieser psychospirituellen Bubble, in der wir so in den letzten 10 Jahren waren. Ich weiß gar nicht, wie wir den Anspruch entwickelt haben, dass alles in unserem Leben geil sein muss. Das ist einfach Blödsinn. Also Leben ist nicht leicht und wir alle bringen eine Biografie mit und für mich war das eine große Entlastung, irgendwann anzuerkennen, ach ja, das Leben ist nicht leicht und jeder macht so gut, wie er kann.
Genau. Und das, was wir tun, Also wenn ich jetzt Buch über psychische Gewalt schreibe, das ist ja eigentlich nur eine Ermächtigung. Ich will den Leuten Wahlfreiheit gegeben, ihre Biografie besser zu verstehen.
Ja, genau.
Ne, also ich will den Leuten die Möglichkeit und mir selbst die Möglichkeit geben zu sagen, ist das jetzt in der Situation, wenn ich mit dem und dem irgendwie plötzlich die Atmosphäre komisch wird, hat das wirklich was mit uns zwei zu tun oder ist das was Altes?
Mhm.
Oder ist das was Altes, ne? Und desto mehr Zugang man zu seiner Biografie hat, desto differenzierter man drauf gucken kann, desto besser kriegt man Wahlfreiheit und kann sich auch erleichtern.
Man kann es einordnen, finde ich.
Genau.
Man kann lernen, es einzuordnen. Es ist so krass, du sagst nur diesen Satz, die Atmosphäre verändert sich, man fragt sich, ist das was Altes? Und du sagst es und ich weiß sofort, was du meinst und wie es sich anfühlt.
Genau.
Also wenn sich so irgendwas im Raum verändert und
genau, du merkst plötzlich, das ist nicht hier und jetzt.
Ja, genau.
Das ist nicht hier und jetzt, passt nicht rein. Also so ein Strömungsabriss in der Stimmung oder wenn man sagt irgendwas und du merkst, jemand anders ist total gekränkt oder du selber bist total gekränkt oder und du musst dich erstmal sammeln und gucken, was ist da los, wo gehört das hin, meinst der Böse mit dir und so. Und das finde ich immer ganz gut. Also dafür trete ich ja auch an im Prinzip, dass die Leute Wahlfreiheit kriegen, weil ich hasse ja nichts mehr, als plötzlich irgendeinem Zustand ausgeliefert zu sein. Also du wirst nachts wach und hast einen Angstanfall oder du merkst, du bist den ganzen Tag so scheiße drauf und du kannst es nicht zuordnen. Und da trete ich immer für an, da relativ schnell irgendwie einen Gedanken hinten dran zu finden.
Mhm.
Ne? Heißt aber nicht, dass weil man jetzt irgendwie Fähigkeiten hat, dass das Leben weniger grausam oder weniger beschwerlich wäre. Ne? Also das.
Ich finde, vielleicht so Richtung Ende, dann habe ich noch eine Frage zur Aufstellungsarbeit, aber weil wir jetzt gerade bei dieser Atmosphäre in der Luft waren, wenn sich was verändert, würdest du sagen, also für alle, die jetzt dein Buch noch nicht gelesen haben und sich vielleicht auch mit dem Thema psychische Gewalt in der Tiefe noch nicht beschäftigt haben, dass wenn wir so, es gibt im Englischen den Begriff des Walking on Eggshells, also wenn wir so diese besondere, feine Wahrnehmung haben für Atmosphäre im Raum, die sich verändert, kann das ein Indiz sein für psychische Gewalt in der Biografie?
Klar.
Ja, ne?
Also es gibt ja immer diese Hypervigilanz.
Genau.
Also die viele Menschen mit schweren Biografien haben dieses Warnsystem. Und da gibt's auch Menschen, die hochsensibel sind und die dann auch gleichzeitig in desaströsen Umfeldern groß geworden sind. Die riechen im Prinzip die Stimmungsveränderung. Ne? Also, und dieses Achten und dieses direkt Spüren, wenn es einen atmosphärischen Umschlag gibt, ist oft ein Warnsystem, das Leute haben, die in belasteten Biografien groß geworden sind. Also die Kinder gucken im Prinzip schon auf Stimmungen, was macht die erwachsene Bezugsperson und guckt, wie reagiert die. Um zu antizipieren, ist jetzt für mich eine Gefahr emotional oder physisch.
Und wie muss ich mich verhalten?
Ja, genau. Und dieses Frühwarnsystem, das ist so im Prinzip so eine vorausschauende Empathie. Das sind ganz viele Menschen, die psychische Probleme haben oder die schwere Kindheiten haben. Das heißt doch nicht, dass sie dann direkt psychisch krank werden. Und das schildern die mir auch alle. Also ich komme in Therapie und ich habe irgendwie gutes Verständnis für Leute. Ich merke immer, wenn sich die Atmosphäre ändert. Und ganz viele Leute reden mit mir auch. Also dieses frühe Verständnis für Belastung, das haben ganz viele Menschen. Also so ein feines Wahrnehmungssystem ändert sich gerade, hat der mich komisch angeguckt oder so. Aber manchmal kann man das auch haben, dieses feine Gefühl, und es kann zu einer Überinterpretation führen.
Dann wird's auch anstrengend für beide Seiten.
Ne, also ich habe auch ganz oft so Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, der will mir böse oder da stimmt irgendwas nicht. Und zwar im Endeffekt nur mein verständlicher Hirnpups von früher. Ne? Also man muss halt immer die ganzen Geschichten auch einer Realitätsprüfung unterziehen. Mhm. Ne? Aber
Aufstellungsarbeit, eine Frage habe ich noch an dich. Hast du in deiner Erfahrung in der Aufstellungsarbeit je eine Aufstellung erlebt, in der es nicht um Kriegstrauma ging? Also wo, wenn du zurückgehst in der Ahnenreihe, wo nicht irgendwie...
Also es geht immer irgendwie auf Krieg, also die Gewalt kommt immer irgendwie über Kriege oder Vertreibung in die Familien. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit immer weniger Aufstellung, wo es direkt um so Sachen geht, weil jetzt drei Generationen hinten dran sind.
Mhm. Es wird flacher jetzt, ne?
Also das ist tatsächlich so. Also ich hatte vor kurzem nochmal so eine klassische Kriegsaufstellung, wo wirklich der Krieg dazu gehört, der Vater, der in Russland Schuld auf sich geladen hat. Das kommt noch vor. Aber ganz oft sind wir jetzt ja schon in den Generationen, die wo die Eltern schon 10, 15 Jahre, 20 Jahre in einem Krieg geboren sind. Und dann müsste man halt schon große, also da wird dann auch die Datenlage dünner.
Vierte Generation auch.
Ja, ja, ja. Aber du, also ich habe noch ganz oft auch, wo ich so Aufträge verteile, mal in irgendeinem Archiv nachzugucken, bei welcher Truppengattung waren. Also das hat schon immer was zu tun damit. Ne? Aber es ist halt die Frage, ne, wenn du heute irgendwas aufstellst bei einer 20-Jährigen, wo die Eltern mein Alter sind und die Großeltern nochmal 30 Jahre, die sind ja dann auch schon nach dem Krieg.
Mhm.
Da kann das noch als entferntes Erklärungsmodell hinzugezogen werden, aber ist halt nicht mehr ausschlaggebend. Was ich zum Beispiel oft habe in letzter Zeit, ist auch so eine, in Aufstellungsarbeiten ist so die verschiedene Sozialisation, BRD, DDR.
Interessant.
Dass die Menschen, die zum Beispiel in der DDR gelebt haben, ganz großes Bestreben haben, danach unsichtbar zu bleiben, sich nicht sichtbar zu machen. Also ganz oft, wo du sagst, ja, ich will eigentlich nicht gesehen werden, ich will in der Masse verschwinden, dass ich irgendwie nicht auffalle. Oder so, das ist so ein Thema, was ich... Also,
Stasi-Thema fast.
Genau, so, das habe ich ganz, ganz häufig. Also da kommen schon Themen hoch, aber so Krieg wird weniger, einfach weil es jetzt schon zu lange her ist. Ne?
Hm.
Aber es kommt also, vor kurzem hatte ich nochmal so einen Vater, der Gräueltaten angerichtet hat und die Nachfrage, also irgendwo in der Kausalkette ist es immer zweites, drittes Glied. Also spätestens bei der Großmutter oder so. Und also die Gewalt kommt immer meistens über sowas in die Familie. Weil Kollektivtrauma machen halt Trauma auch auf der Einzelebene. Und jeder von uns hat also ich bin ohne die Kriegsgeschichte meines Vaters und meiner Mutter auch nicht denkbar. Also mein Vater hat zum Beispiel noch im Bunker gesessen, der ist Jahrgang 39, der hat seine Kindheit im Luftschutzbunker verbracht. Und da merkst du halt auch die Emotionalität. Also das kommt permanent hoch.
Mhm.
Also gerade so die Generation nach dem Krieg, so der emotionale Ausdruck und so.
Ja.
Also ich bin mal gespannt, wie die Welt sich jetzt entwickelt. Also.
Ich wollte gerade sagen, hoffen wir, dass nicht noch was Frisches obendrauf kommt. Ich war als Stellvertreterin in Aufstellung schon mehrfach tot und das war ein ganz wunderbares Gefühl. Da lag ich auf der Erde und wollte nie mehr aufstehen, dachte, ich könnte hier für immer liegen bleiben. Es war wohl, ich hatte auch nichts mehr zu tun mit der Aufstellung, es war mir alles egal.
Das kommt drauf an, in der Aufstellung welchen Tod.
Welchen Tod? Wahrscheinlich. Ich habe mich dann angekuschelt an eine wildfremde Frau, habe mit der so Löffelchen gelegen und dachte, oh, ich könnte hier für immer liegen, es mir macht ihr mal, es ist mir
ja,
egal.
Das ist so, aber das ist dann ein befriedeter Tod.
Ja, es war ein sehr befriedeter Tod.
Es gibt Leute, die gehen scheinbar zufrieden.
Ja.
Aber es gibt auch Leute, die gehen in Unfrieden, weil ihnen irgendwas genommen wurde. Da siehst du ja auch, also wie Leute also sterben oder so, ne?
Ja.
Ne? Und ja, das zeigt sich in Aufstellungen auch, aber das sind so, also ganz oft ist ja so die Auseinandersetzung mit Tod, Versterben und so. Das kommt auch immer drauf an, was man im Leben geregelt hat.
Das glaube ich auch. Das habe ich in den letzten Wochen meiner Mutter gesehen. Dass man, das war für mich auch nochmal, also jetzt habe ich ja schon irre viel Traumatherapie gemacht, aber ich dachte, oh, ich glaube, ich möchte auf den letzten Metern nicht noch konfrontiert werden mit all dem, was ich nicht angeschaut habe in meinem Leben. Ich glaube, es wird echt uncool. Also bei meiner Mutter kam viel nochmal an die Oberfläche und es war ganz schlimm für sie. Ganz, ganz schlimm. Und man konnte es ihr nicht
sehen. Also sie ist an was vorbeigekommen.
Sie ist konfrontiert worden nochmal mit alten Erinnerungen, die sie 70 Jahre oder 75 Jahre weggepackt hatte.
Mhm.
Und das ist ihr alles nochmal ins Bewusstsein gekommen in den letzten Wochen. Und also alles, was sie verdrängt hat im Grunde genommen, hat noch versucht, seinen Weg an die Oberfläche zu finden.
Mhm.
Deswegen lass es uns lieber zu Lebzeiten klären.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Gnade. Also dass man desto mehr man an der Stimme des Lebens hört und sie versucht zu verstehen, desto besser geht's einem. Also
Das glaube ich
auch. Man könnte jetzt sagen, das ist alles Binsenweisheit und so, aber ich glaube schon, dass man, wenn man versucht, seine existenzielle Bedingung tiefer zu durchdringen, und die meisten kommen ja in die Verbindung mit dem Existenziellen durch eine Krankheitsdiagnose, meistens eine Psychodiagnose, dass die sagen, ah, jetzt muss ich aber mal hingucken, wieso ich eigentlich wirklich depressiv geworden bin. Und für viele bleibt es dann noch nicht bei einer leichten Erklärung, weil die Symptome so hartnäckig sind. Und dann kommt halt meistens über das Symptom ein tieferer Zugang zu der eigenen Existenz. Und das ist schon, also ich finde das, diesen Zugang ganz spannend.
Ja.
Wenn er auch manchmal sehr leidvoll ist.
Ja, ist nicht immer schön, sagen wir es mal so.
Ja, weil man kommt halt nur an Gewalt vorbei.
Ja. Unsichtbare Wunden, spürbare Folgen. So verletzt das neue Buch von Philipp Ruhland. Ich wünsche dir von Herzen den nächsten kleinen orangefarbenen Aufkleber.
Herzlichen Dank.
Mögest du einen ähnlich magischen Moment erleben wie bei deinem ersten kleinen orangefarbenen Aufkleber auf deinem ersten Buch. Alle Links zu Philipp findet ihr wie immer in den Shownotes unter dieser Folge, auch zu deiner Webseite, zu den Fortbildungen, die du anbietest, zu deinem Instagram-Account.
Ja, gerade wer Aufstellungsarbeit will, also im nächsten Herbst geht der nächste Jahrgang los. Ich versuche ja auch schon die ganze Zeit on zu boarden.
Ja, ich bin auf jeden Fall, ob ich es dieses Jahr schaffe, weiß ich noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall safe dabei.
Ja.
Möchte das sehr gerne lernen und diese Ebenen mal betreten. Mit Demut und Respekt auf jeden Fall.
Genau.
So schön, dass du da warst, dass du die Fahrt von Saarbrücken auf dich genommen hast. Und wir bleiben verbunden.
Absolut. In diesem Sinne. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Und ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn weiterhin in die Welt schickt und dass ihr so, 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 so mutig seid, euch diesen in Anführungsstrichen unangenehmen Themen der Vergangenheit zu stellen. Denn das muss man ganz klar sagen, sie gehören in die Vergangenheit. Und wenn sie unsere Zukunft nicht beherrschen sollen, dann müssen wir sie in der Gegenwart zufrieden und in Frieden bringen, weil das die einzige Timeline, von der aus wir arbeiten können. Also, Dankeschön, dass ihr diesen Weg geht. Bitte bleibt wie immer zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.